Schönen guten Abend, liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Wir dürfen ab heute wieder weitergehen in der Apostelgeschichte. In der 11. Folge, es folgen noch einige weitere. Und in den letzten Wochen hatten wir eine Reihe mit eingeschoben über Heiligung. Und heute wollen wir weitergehen in dem Buch der Apostelgeschichte der ersten Gemeinde. Und ich möchte ganz kurz ein paar Worte darüber verlieren, wo wir stehen geblieben sind, damit wir es uns neu in Erinnerung rufen, ist ja schon eine Weile her. Mitte März haben wir dann aufgehört. Wir haben uns zuletzt angeschaut, wie letztendlich Petrus und Johannes vor den Hohen Rat kamen und sie dort eine größere Problematik vor sich hatten, nämlich dieser Hohe Rat, er hasst die Botschaft von Jesus. Er will diese Botschaft nicht hören und möchte auch nicht, dass diese Botschaft gepredigt wird. Und sie verbieten ihn also, im Namen von Jesus zu predigen oder auch den Namen Jesus zu predigen. Und die Apostel, sie stehen dann vor ihnen und sagen, es ist unmöglich. Für uns ist es unmöglich, von dem zu schweigen, was wir gesehen und gehört haben. Und anschließend kommen sie zurück zur Gemeinde und sie beten. Und wir haben uns gesehen, wie dieses Gebet aussah, dass es ein notwendiges Gebet war. Dass es ein einmütiges, ein biblisches Gebet war, dass dieses Gebet absolut gottzentriert war, selbstverleugnend und dass Gott dieses Gebet direkt erhört hat und die ganze Stätte, wo sie sich getroffen haben, gebebt hat und sie alle erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Da sind wir stehen geblieben und sie wurden erfüllt und während sie das gebetet haben, kommt der Heilige Geist und erfüllt sie damit, dass sie freimütig reden können. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Lukas, er zoomt heraus in der Apostelgeschichte und macht wieder eine Zusammenfassung, nachdem einiges geschrieben ist. Und er zeigt auch, wie lebt die Gemeinde eigentlich gerade? Was passiert in der Gemeinde? Was ist wichtig in der Gemeinde? Und heute möchten wir uns dieses Thema ansehen. Und immer wieder bekomme ich Post von einer Bibelschule oder von einem Missionswerk. Und wenn ich dann diese Post öffne, diesen Brief, dann fällt ein Überweisungsschein heraus. Das ist meistens das Erste, das ich in der Hand halte, ein Überweisungsschein, wo ich dann eine Spende hinterlassen kann. Das ist dann eine freundliche, aber direkte Einladung, weil es ja von meinem Geld abhängt, ob diese Bibelschule weiter existieren könnte. Und manchmal, dann gibt es vielleicht noch eine Karte mit einem Bibelvers aus 2. Korinther 9, Vers 7, dass Gott etwa einen fröhlichen Geber lieb hätte und dass ich das nicht einfach so tun sollte, sondern wenn möglich auch noch fröhlich. Und spätestens dann, wenn mein Gewissen dann endgültig angesprochen ist, tue ich es vielleicht aus einem schlechten Gewissen oder aus einem Pflichtgefühl und frage mich, wer heute ernsthaft noch denkt, dass diese Überweisungszettel auch ausgefüllt werden. Aber wenn man lange genug, so wie ich, eine solche Post bekommt und diesen Vers oft genug sieht und viele Spendenaufrufe gehört hat in seinem Leben, scheint man irgendwie so oft dagegen geimpft worden sein. So oft das gehört zu haben, dass man scheint, gegen diesen Vers immun zu sein. Aber wir dürfen dabei nicht den Fehler machen, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Christen mit unserem eigenen Geld umgehen, dürfen wir nicht den Fehler machen, welches Gewicht diese Erkenntnis mit sich bringt, dass Gott einen fröhlichen Geber liebt. Gott freut sich tatsächlich, wenn seine eigenen Kinder voller Dankbarkeit und Glauben ihren eigenen Besitz, Materialismus und Geld gerne und viel und bereitwillig geben. Und wenn wir einen Umkehrschluss machen würden, würde es bedeuten, wenn Gott ja einen fröhlichen Geber liebt und sich darüber freut, freut er sich nicht über einen widerwilligen Geber und ist vielleicht sogar über einen, der in seinem Geben lügt, zornig. Und so kommt es auch zu dem Titel, der heute vor uns ist, wenn Lügner spenden. Wir sind an einem Punkt in der Apostelgeschichte angelangt, wo es zwei verschiedene Menschen gibt. Wir sehen einmal eine positive Wirkung, einen fröhlichen Geber, der alles hingibt für die Gemeinde. Und anschließend sehen wir zwei Lügner, die spenden und ein hartes Gericht Gottes auf sich ziehen. Und deshalb lasst uns einmal den ersten Textabschnitt gemeinsam lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 4. Ich möchte die Verse lesen von Vers 32 bis Vers 37. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig. Denn so viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. Josef aber, der von den Aposteln auch Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Und so möchten wir uns im ersten Schritt ansehen, was dieser Text uns sagt über das fröhliche Geben, über diesen Zustand, den wir in dieser Gemeinde wiederfinden können. Das Erste, das Lukas hier hervorheben will, ist, dass Gott in der Gemeinde eine große Gnade gibt. Lukas, er macht Folgendes, er zoomt einmal aus diesem Text heraus, aus der Situation, was die Apostel beim Hohen Rat erlebt haben und zeigt, wie die Gemeinde jetzt aussieht. Mehrere tausend Gläubige, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, und er beschreibt die Gemeinde so, es ist ein Herz und eine Seele. Sie sind alle gemeinsam, alles, was sie haben, gehört ihnen gemeinsam. Sie haben eine völlige Einheit und sie teilen alle Dinge miteinander. Das heißt sogar so, keiner sagt von seinem eigenen, dass es seins wäre. Alles gehört ihnen zusammen. Die Nächstenliebe, die sie erleben, mitten unter ihnen, sie ist auf der höchsten Ebene. Sie haben sich voll und ganz auf Jesus eingelassen. Es gibt nichts, was sie für sich selbst zurückbehalten. Sie haben sich darauf eingelassen, ihm vollständig nachzufolgen, ihn zu lieben, ihn zu dienen und auch all diejenigen zu lieben, die zu ihm gehören. Ihr ganzes Leben hat sich verändert und sie leben das aus in der Gemeinde. Und die Apostel, sie predigen weiter in das Evangelium. Es geht weiter bei ihnen und sie tun das mit großer Kraft. Sie tun das mit Macht. Die Predigten, sie wirken mächtig. Menschen kommen zum Glauben immer mehr. Die Gemeinde wächst, der Gemeinde geht es gut. Und Lukas nennt einen Grund dafür, warum es so ist. In Vers 33, da sagt er, und große Gnade war auf ihnen allen. Große Gnade war auf ihnen allen. Gott war ihnen gnädig. Und Gott hat ihnen diese Gnade in diese Gemeinde hineingegeben, sodass die Gläubigen darin wachsen konnten. Dass es vorangehen konnte. Was braucht es heute für eine Gemeinde, damit sie alles gemeinsam haben, damit sie alle Dinge teilen, damit sie auf dieser höchsten Ebene der Nächstenliebe leben können? Es braucht Gnade. Es braucht Gnade, denn von sich aus würde niemand einfach so sein ganzes Hab und Gut, seinen ganzen Besitz verkaufen und es irgendwelchen Menschen geben, die er bis vor kurzem noch gar nicht kannte. Es braucht Gnade, wenn das Evangelium so gepredigt werden muss, damit Menschen zum Glauben kommen. Dass Menschen die Augen öffnet und sie in Gottes Licht führt. Es braucht Gnade, damit diese Dinge geschehen können. Aber in dieser ersten Gemeinde, in diesem Zustand, den Lukas uns hier beschreibt, ist die Gnade so groß geworden, dass es keine Bedürftige mehr gibt. Es sagte hier, es gab keinen mehr, der bedürftig war, weil sie für alle gesorgt hatten. Die Bedürfnisse und die Not in dieser Gemeinde wurden so sehr gestillt, dass die ganze Gemeinde sich darum kümmern konnte. Mehrere tausend Menschen, die keine Not mehr erleiden müssen, weil sie sich so gut umeinander sorgen. Sie haben das auf eine Weise getan, die wir heute wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können. Aber wir möchten ganz kurz einen Ausflug in Kapitel 2 nochmal machen, um zu sehen, wie es eigentlich angefangen hat, dass sie diese Prinzipien so ausgelebt haben. In Apostelgeschichte 2, da haben wir auch so eine Zusammenfassung von Lukas, wo er beschreibt, wie die erste Gemeinde war. Und wir möchten uns kurz diese Verse 44 und 45 nochmal lesen, wo er diese Zusammenfassung bringt und sagt: Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an all jene, nachdem ein irgendjemand Bedarf hatte. Was also schon vorher sichtbar wurde, folgt nochmal in Kapitel 4. Die Menschen haben dort alle Dinge gemeinsam und haben Anteil aneinander, aber nicht, weil es ihnen befohlen wurde, nicht, weil es ihnen gegeben wurde und ihnen gesagt wurde, ihr müsst das jetzt machen, du musst jetzt dein Grundstück verkaufen, weil das läuft eben so in unserer Gemeinde, das sind unsere Gemeinderegeln. Nein, das war freiwillig. Sie haben das zwar in Gemeinschaft getan, sie haben das in Einheit getan, sie haben ihre Besitztümer verkauft und es ganz der Gemeinde zur Verfügung gestellt, aber das war nicht ihre Pflicht. Das taten sie freiwillig. Das taten sie aus freien Zügen. Sie wollten das tun. Niemand war gezwungen und wir haben keinen Hinweis in der Apostelgeschichte, dass die Ältesten dazu aufgerufen hätten, sondern immer, dass sie diese Gaben einfach empfangen haben, als Menschen das getan haben. Diese Gaben, diese Spenden, die waren völlig freiwillig. Die Christen, sie waren in dieser Zeit so begeistert von dem Evangelium und ihr Leben hat sich so drastisch verändert. In ihrem neuen Leben in Jesus wollten sie alles hergeben, wollten nichts mehr von ihrem alten Leben mitnehmen, wollten all den Reichtum gar nicht haben, wollten all die Gaben gar nicht mehr für sich selbst besitzen, wollten sie nur noch bei Jesus sehen, wollten ihr Geld nicht mehr haben, wollten ihr Erbe nicht mehr weiterreichen, wollten nicht mehr auf diese Dinge schauen, wollten keine größeren Scheunen bauen, keine Versicherung, keine Besitztümer mehr aufbauen. Sie wollten einfach nur, dass alles zur Ehre Gottes ist. Und sie wollten ihr ganzes Hab und Gut in die Gemeinde investieren. Warum? Damit das Reich Gottes wächst. Damit noch mehr Menschen zum Glauben kommen. Und sie haben das nicht getan, um sich Gemeindehäuser zu bauen. Sie haben das getan, um all die armen Menschen zu retten, ihnen zu helfen, ihnen etwas zu geben. Sie waren so begeistert, nicht von der Art, wie Gemeinde gelebt wurde, sondern weil das Wort Gottes sie getroffen hatte und weil sie sich bekehrten. Alles, was ihnen früher so lieb und teuer war, sie wollten es aufgeben für die Geschwister im Herrn aus Liebe. Sie haben das nicht einfach so getan. Sie haben das nicht getan, weil die Gemeinde auf einmal Geld brauchte, ein größeres Haus oder für sonstige Projekte, sondern sie taten das aus Liebe. Und während Lukas das beschreibt, zeigt er uns einen Menschen ganz besonders. Der Sohn des Trostes. Ein Mann betritt hier zum ersten Mal die Bühne in der Apostelgeschichte, der eine ganz wichtige Rolle einnehmen wird. Eine der wichtigsten Rollen in der Apostelgeschichte, Josef. Die meisten kennen ihn eher unter dem Namen Barnabas. Und Barnabas, er hatte einen Acker. Warum, weiß ich nicht. Weil die Leviten eigentlich, die aus dem Stamm Levi, keinen Besitz hatten. Wie er zu diesem Acker kam, wissen wir nicht. Das sagt der Text uns nicht. Aber er nimmt ihn und er verkauft ihn. Und er nimmt den ganzen Erlös, den dieser Acker abwirft, und bringt ihn zu den Füßen der Apostel. Hier wird so gut sichtbar, von welcher Sorte Mensch Barnabas ist. Er bekommt einen Namen, oder ich weiß nicht, ob er diesen Namen von den Aposteln bekommt, aber sie nennen ihn so, Sohn des Trostes, Barnabas. Wir wissen nicht, ob Barnabas der Erste war, der seinen Acker verkaufte und alles der Gemeinde gab. Wir wissen aber, dass er hier genannt wird und dass es Lukas wichtig war, dass er ihn hier nennt. Barnabas, er war schnell bereit dazu, sich um leidende Menschen zu kümmern, ein wahrer Trost für diese Menschen zu sein. Wir haben keine Predigt von Barnabas. Wir wissen nicht genau, wie er das getan hat. Aber sie nennen ihn nicht mehr Josef, sondern sie nennen ihn Barnabas, weil sein Leben und sein Wirken, die Art, wie Barnabas ist, ist ein reiner Trost. Einem Menschen in den schweren Stunden seines Lebens beizustehen oder einem Menschen Mitgefühl zu spenden, für ihn da zu sein, das ist die eine Sache. Aber seinen ganzen Besitz zu verkaufen und alles, was man hat, anderen zu geben, das ist eine ganz andere Liga. Alles zu verkaufen, was man hat, um es anderen Menschen zu geben, nicht um sich was noch Besseres zu kaufen, noch Schöneres zu kaufen, sondern man verkauft all die Dinge, die man hat, um es der Gemeinde zu geben. Das ist die Erkenntnis von Nächstenliebe im höchsten Maß. Und er tat es nicht, weil er dazu gezwungen war. Er tat es nicht, weil er wusste, dass er dann für immer sein Name in der Bibel erwähnt wird. Das war ihm nicht wichtig. Er tat es aus Liebe und weil er Freude hatte für diesen Trost. Und das ist nicht das Einzige, das Barnabas tat, was wir von ihm wissen, wie Gott ihn gebrauchte, um ein Werkzeug seiner Gemeinde zu sein. Barnabas fällt in dieser ganzen Geschichte der Apostelgeschichte eher als ein zurückhaltender Charakter auf. Aber dieser Mann sollte der Mentor von dem größten Missionar werden, den die Gemeinde je gebraucht hat. Er wurde der Mentor und der Ziehvater von Paulus. Die Dinge, die Paulus wusste, die lernte er von ihm. Er war mit ihm unterwegs die ganze Zeit. Paulus lernt von ihm und Gott schickt diesen Paulus in die Hände von Barnabas, damit er von ihm lernt. Barnabas war ein wichtiges Werkzeug, um diesen Missionar auszubilden für die Gemeinde. Das, was Barnabas hier tat, ist etwas, was wir uns wahrscheinlich kaum vorstellen können, oder? All unsere Sicherheiten, die uns irgendwo noch geblieben sind, aufzulösen und sie anderen Menschen zu geben, die wir vielleicht nicht mal selbst kennen. All das Geld, das wir vielleicht noch irgendwo auf der Seite haben, bis auf den letzten Cent zu nehmen und es irgendwelchen Christen zu geben und sagen, macht damit, was ihr wollt. Hauptsache zur Ehre Gottes. Wer von uns wäre bereit, sein Haus abzugeben und vielleicht in eine kleine Wohnung zu ziehen? Dinge wegzugeben, auf den Urlaub zu verzichten, weniger zu essen, weniger zu trinken, oder sonstige Dinge, um es der Gemeinde zu geben. Der Umgang mit Geld und der Umgang mit Reichtum ist ein Thema, zu dem Jesus viel zu sagen hatte. Jesus hat mehr über Geld gesprochen als über Himmel und Hölle zusammen. Und er macht immer wieder eine Sache deutlich. Ein reicher Mensch, er hat es schwer zu glauben. Ein Mensch, der an seinem Geld hängt, hat einen großen Kampf. Denn Geld bedeutet auch immer Sicherheit. Und Geld bedeutet auch immer Erfolg. Wenn ein Mensch bereit ist, wirklich sein ganzes Geld Gott abzugeben, dann zeigt das seine Hingabe, zeigt das sein Glauben. Barnabas tritt hier auf als Mann Gottes, Inbegriff von Hingabe, wie wir noch auch im Verlauf der Geschichte von Barnabas selbst sehen werden. Er hängt nicht mehr an seinem Besitz, sondern er hängt jetzt an Gott und er gibt Gott alles ab. Und nun treten zwei andere Personen auf in dieser Geschichte und wir möchten auch diesen Text weiterlesen. Sie hängen sehr eng miteinander zusammen. Lasst uns in Kapitel 5, Vers 1 nun auch weiterlesen. Ein gewisser Mann aber, mit Namen Ananias, mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Grundstück und schaffte von dem Erlös etwas beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen gewissen Teil und legte ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es so blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und große Furcht kam über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt? Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Was ist es, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die dein Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel zugleich zu Füßen nieder und verschied. Als aber die Jünglinge hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und große Furcht kam über die ganze Versammlung und über alle, die es hörten. Nachdem wir gesehen haben, wie Barnabas völlig fröhlich und freudig alles hergegeben hat, was er hatte, und das sicher auch viel zu dieser Gnade beigetragen hat, die sie erlebten, stellt uns dieser Text hier 2 lügende Geber vor. Was haben sie falsch gemacht? Was haben die 2 falsch gemacht? Das ist die erste Frage, die wir uns hier stellen wollen. Dieses Ehepaar heckt einen gemeinsamen Plan aus. Sie verkaufen auch ihr Grundstück, haben ja einige gemacht, und sie nehmen sich ein Stück zur Seite. Sie schneiden sich ein Stück vom Kuchen ab und legen es zur Seite, vielleicht für schlechte Zeiten. Aber den Rest geben sie den Aposteln. Hört sich doch erstmal gar nicht so schlimm an, oder? Wahrscheinlich haben sie immer noch eine sehr große Summe abgegeben. Aber Petrus, der konfrontiert sie stark damit, was sie getan haben. Und er sagt ihnen: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Es gibt 2 übliche Möglichkeiten, wie der Satan auftritt. Meistens kommen alle anderen Dinge, die wir lesen oder hören, in diese 2 Kategorien. Entweder ist er wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlinge, so wie Petrus in seinem ersten Brief schreibt, oder er ist die listige Schlange, die es versucht, verdeckt zu halten. Aber was wir wissen, in jedem Fall versucht der Satan nur eins, die Gemeinde zu zerstören, Menschen zu Fall zu bringen, es der Gemeinde schwer zu machen, weil er sie hasst, weil er sie verabscheut. Und hier werden diese 2 Menschen Teil seines Plans, lassen sich ein auf teuflische Gedanken. Und Petrus, er konfrontiert diesen Ananias und sagt: Du hättest es doch behalten können. Du hättest doch dein Grundstück einfach behalten können. Es hat dich doch niemand gezwungen, es zu verkaufen. Es hat dir doch niemand gesagt, du musst es tun. Du hättest doch deinen Besitz einfach verkaufen können. Und auch andersrum, nach dem Verkauf hättest du doch einfach offen sein können und sagen können: Ich habe mir einen Teil behalten, den anderen Teil gebe ich euch. Aber nein, ihr habt Gott belogen. Die Sünde von Ananias und Sapphira bestand nicht darin, dass sie etwas für sich behalten haben, sondern weil sie den Anschein erwecken wollten, dass sie es nicht getan haben. Weil sie der Gemeinde vorgaben, sie hätten ihnen alles gegeben. Sie wollten gerne so dastehen wie Barnabas, aber nicht dieses Opfer bringen. Sie wollten auch so gut dastehen wie Barnabas und ein Sohn des Trostes sein. Sie wollten die Anerkennung, die vielleicht Barnabas bekam, und die Stellung, die er hatte. Aber sie wollten nicht ihr ganzes Geld abgeben, wollten was für sich behalten. Aber Gott, er akzeptiert diese Heuchelei nicht, denn sie sind keine fröhlichen Geber, sondern lügende Geber. Und so eine Gabe, die so sehr vermischt ist mit dem eigenen Egoismus und dem eigenen Großseinwollen und die eigene Ehre haben wollen, hat vor Gott keinen Nutzen. Gott nimmt diese Gabe nicht an. Es ist vor Gott nichts wert, und Gott beschließt, dieses Ehepaar zu töten. Ananias fällt tot um. Ananias wird begraben und seine Frau kommt 3 Stunden später hinein und Petrus fragt sie: Habt ihr es für diesen Preis verkauft? Und sie ist mit dem Boot. Sie sagt: Ja, haben wir. Wir haben es so verkauft. Sie macht sich derselben Sünde schuldig und fällt tot um. Und Gott richtet dieses Ehepaar hier sehr stark dafür, was sie getan haben. Ich habe es zu Anfang gesagt: Gott ist zornig über diejenigen, die mit einem falschen Herzen geben. Gott ist zornig über Ananias und Sapphira, und das wird sichtbar, und sie sehen und sie spüren seinen Zorn. Vielleicht erinnert uns das ein Stück weit an Achan. Diese Geschichte von Ananias und Sapphira mag auch uns an diese Geschichte im Alten Testament erinnern. Die Israeliten, die gegen Ai kämpfen sollen, eigentlich eine kleine, überschaubare, unbedeutende Stadt, aber Israel gewinnt nicht, sondern verliert. Und Josua geht auf die Knie und betet vor Gott, was das soll und warum sie verloren haben. Und Gott fordert ihn auf, nein, nein, was machst du da auf dem Boden? Steh auf. Steh auf und reinige das Volk. Denn ihr habt von den verfluchten Dingen genommen, von denen ich euch gesagt habe, dass ihr es nicht nehmen sollt. Und Gott bestraft sie hier. Derjenige, der es getan hat, er muss sterben. Josua geht mit den Soldaten durch das Lager und sie finden Achan. Und er nahm Gold und Silber für sich und hat es unter seinem Zelt im Boden vergraben. Und er und seine Familie muss sterben. Sie werden gesteinigt, sie werden hingerichtet und sterben. Aber sie werden nicht einmal so beerdigt, wie es für alle Israeliten üblich war, sondern sie werden verbrannt. Ein Zeichen des Gerichts. Ein Zeichen von Gottes Zorn. Gott handelt auch dort in einer ähnlichen Situation. Beide haben es mit dem Reichtum zu tun. Während Achan auf der einen Seite es einfach versucht zu verstecken und sich dachte, wird schon niemand merken, hat er sich selbst eingeredet, auch Gott wird es nicht merken. Ananias und Sapphira, sie wollen etwas Gutes tun und geben ja alles. Und diesen einen Teil lassen sie für sich und meinen, Gott wird es schon nicht merken. Beide, im Alten, aber auch im Neuen Testament, bekommen dieses harte Gericht. Gott sieht alle Dinge. Gott sieht alle Dinge. Und wir lesen dann diese Verse, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb und wir beziehen es auf uns und sagen, ja, so bin ich. Ich gebe Gott alle Dinge. Nachdem ich im Urlaub war, nachdem ich mehrmals im Monat vielleicht im Restaurant essen war, nachdem ich mir alles geleistet habe und nachdem ich alles habe, was ich brauche und mir alles leisten konnte in meinem eigenen Reichtum, dann am Ende diesen kleinen Groschen, der dann noch übrig bleibt, den kann Gott dann noch haben. Und wir reden uns ein, wir wären vielleicht diese fröhlichen Geber. Im Alten Testament, wie war es da nochmal mit dem Zehnten? Sollten Christen auch, so wie im Alten Testament, den Zehnten Teil geben und diese Regel übertragen? Wenn das so wäre, dann würde es vielen Gemeinden heute viel besser gehen. Im Alten Bund war es so gewesen, dass der zehnte Teil gegeben wurde vom Jahreseinkommen. Zusätzlich gab es noch einige andere Spenden, die Tempelsteuer und so weiter. Und am Ende war man bei etwa 25%, die man abgegeben hatte. Und das hat jeder getan und man musste sich nicht dafür rühmen, einen fröhlichen Geber, der 25% gibt, den hat Gott lieb. Nein, weil das jeder getan hat. So etwas war nicht zu rühmen. Jeder tat das, das war die Pflicht. Nun, was im Alten Bund normal war und gängig war, die Menschen, wie sie ihre Verantwortung wahrnahmen und Gott all das gaben, wie viel mehr Verantwortung hat die Gemeinde, das zu tun? Wie viel mehr sollten auch wir darüber nachdenken? Auch wenn wir im Neuen Testament diese Regelung nicht wiedersehen und die Schrift sie nicht bestätigt, zeigt sie uns vielmehr, die erste Gemeinde, sie gab viel mehr als den Zehnten. Sie gab Gott viel mehr. Natürlich ist der zehnte Teil eine recht gute Regelung, über die man nachdenken kann und woran man sich auch anlehnen kann. Aber das Neue Testament, es sagt uns nicht, dass es diese Regelung sein muss. Viel eher sehen wir, es soll ein fröhliches, ein liebevolles Herz sein, das gibt. Ich habe noch nie mit einem Menschen gesprochen, der ein regelmäßiger Spender ist und es je bereut hätte. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der anderen Menschen, die es nötig hatten, einen größeren Betrag gegeben hatte, dem es dann irgendwo gemangelt hätte. Ich selber habe es noch nie erlebt, dass da, wo wir ein Anliegen von Gott bekommen hatten und etwas unterstützt hatten, dass wir dadurch enttäuscht wurden. Vielleicht sagst du, ich habe nicht so viel. Ich kann gar nicht 10% oder so geben. Ich kann es mir gar nicht leisten. Ja, das kann gut sein. Gott verurteilt sein Volk in Maleachi und wirft ihn vor, weil sie ihren Zehnten nicht geben und sagt, ihr betrügt mich. Sie betrügen ihn, weil sie ihm nicht den Zehnten geben. Und manchmal erleben wir vielleicht eine ähnliche Situation. Vielleicht hast du auch keine Ahnung, wovon ich rede und sagst, bei mir ist alles gut, dann freue ich mich sehr für dich. Aber es gibt kaum Themen, die in der Schrift so oft erwähnt werden oder thematisiert werden wie das Geld selbst. Paulus, er gibt den Korinthern eine Anordnung, wie sie das in der Gemeinde machen sollen. Und zwar heißt es dann hier in 1. Korinther 16, in den ersten Versen, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft. Wie ich für jede die Versammlungen von Galatien angeordnet habe, so tut es auch ihr. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen stattfinden. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, die irgend für tüchtig erachtet, mit Briefen senden, damit sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wenn es aber angemessen ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen. Das ist also etwas, was Paulus üblicherweise weitergegeben hatte, nicht nur an die Korinther, auch an die ganzen Gemeinden in Galatien. Sie sollten es so machen, wie auch die anderen Gemeinden. Also am ersten Wochentag, da wo also noch das ganze Gehalt da ist, sollten sie sich etwas zurücklegen und sammeln, also sparen. Sie sollten sparen, damit sie für Gott zur Seite legen. Damit noch viel Geld da ist und sie sich einen guten Betrag aussuchen können, den sie Gott geben möchten. Also Paulus, er ruft sie auf zum Sparen, aber nicht für Bedürfnisse, nicht für harte Zeiten, nicht für Investitionen, die sie selbst irgendwann brauchen, sondern er sagte, ja, spart euer Geld, aber spart es nur dafür, es den Gläubigen zu geben, die es brauchen. Wie schnell sind wir dabei, so wie Ananias und Sapphira zu denken, ja, ich möchte etwas geben, aber ich will meine eigene Rücklage haben. Ich möchte selber auf der sicheren Seite sein und ich möchte selber für mich etwas zur Seite legen. Man weiß ja nie, was kommt. Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben. Wir müssen ja nicht alles Geld weggeben. Manchmal sind wir vielleicht auch dabei, unser Herz ein Stück weit mit einer kleinen Brise Vertrauen an unseren eigenen Besitz zu hängen. Und wir ruhen uns darauf aus und suchen uns etwas Sicheres, klammern uns daran. Aber in der Vorbereitung habe ich eins gelernt. Die Art, wie wir über Geld nachdenken, ist in gewisser Weise ein Barometer für unser geistliches Leben. Vielleicht der größte Irrtum, wenn wir über Spenden nachdenken, ist, dass wir heute Spenden oft als eine Last sehen. Wir sehen es oft als eine Last, etwas, das wir tun sollten oder vielleicht tun müssten. Und die erste Gemeinde, wir haben keinen Hinweis darauf, dass sie es als Last gesehen haben. Für sie war es eine Freude. Für sie war es ein Opfer, das sie sehr gerne eingehen wollten. Für sie war es eine Selbstverständlichkeit. Wir können sogar sagen, die Art, wie du spendest, offenbart letztendlich, wo du geistlich stehst. Barnabas, er konnte so viel aus Freude und aus Liebe tun und aus Hingabe, weil es ihm um Gottes Ehre ging. Und den Segen der Gemeinde. Aber die Gemeinde, sie erleidet immer dort zuerst Schaden, wo man nicht mehr voller Hingabe auf die Ehre Gottes sieht. Ananias und Sapphira, sie wollten den Anschein von Barnabas haben, aber sie waren nicht Barnabas. Sie haben sich nur eine Fassade aufgebaut, aber hinter der Fassade war nicht viel. Hinter der Fassade war eine brüchige Mauer, die schon lange besorgniserregend vor sich hin bröckelte. Sie waren so davon bestimmt, sich dieses Bild über sich selbst aufzubauen, dass sie sogar Gott versuchten und es darauf anlegten. Aber Gott braucht keine Diener, die aus Widerwillen dienen. Gott braucht keine Diener, die nur aus schlechtem Gewissen einen Dauerauftrag machen, um irgendwie dazuzugehören oder den Haken dahinter zu setzen, ich habe meinen Mitgliedsbeitrag abgegeben. Nein, die Geschichte zeigt uns hier, Gott freut sich, Gott segnet, Gott überschüttet mit Gnade und er liebt es, wenn Christen gerne geben. Es gibt so ein Verhältnis letztendlich zwischen unserem geistlichen Leben und unserem Umgang mit Geld. Und Paulus macht das sehr gut deutlich in 2. Korinther 9, Vers 6. Hier sagt er diese Worte, die sind wirklich bekannt, aber sie haben es auch irgendwo in sich. Er sagt, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott vermag aber jede Gnade euch gegenüber überströmen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werk. Wer sparsam in seinem Herzen mit seinem Geld umgeht, sparsam damit umgeht, wenn es um Gott geht, der erlebt auch oft einen sparsamen Segen Gottes. Und wer viel investiert und alles auf eine Karte setzt im Leben vor Gott, erlebt auch oft einen überreichen Segen, eine überreiche Gnade. Das verstehen wir vor allem dann, wenn es um Geld geht. Man fragt sich heute oft, wie man investieren soll, wie man sein Geld anlegen sollte. Man fragt sich, welche Investition ist heute wirklich noch sicher? Ja, die sicherste ist, in Gottes Reich zu investieren. Dort wird es niemals kaputt gehen. Dort wird es niemals zerstört werden. Dort wird es niemals weggenommen werden. Es ist dort in Ewigkeit. Und Paulus sagt hier nicht, aber mindestens 10%, gib bitte 10% von eurem Lohn. Nein, das sagt er gar nicht, sondern er sagt, gib das, was in deinem Herzen ist. Gib das, was in deinem Herzen ist. So wie du es dir in deinem Herzen vorgenommen hast, so wie deine Liebe für die Gemeinde da ist, so wie deine Liebe für Gott da ist, so sollst du geben. Wenn am Ende dann nichts ankommt, dann ist auch nichts drin. Mach's nicht widerwillig. Mach's nicht aus einem schlechten Gewissen, weil du irgendwo eine Karte gegeben hast und gesagt hast, ja, wenn ich jetzt gerne versuche, irgendwie gerne zu geben und es schmerzt mir im Herzen, dass ich es geben muss, dann liebt mich Gott irgendwie. Nein, nein, es geht nicht darum, nicht gezwungen. Es soll aus unserem liebevollen Herzen herausfließen. Es geht nicht darum, dass du viel Geld geben musst. Es geht darum, dass du es gerne gibst. Aber wenn es uns so schmerzt, dieses abzugeben oder anderen etwas Gutes tun zu wollen oder in das Reich Gottes zu investieren, welchen Segen sollten wir erwarten? Gott liebt es, wenn wir gerne geben, weil das unsere Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck bringt. Dass wir dankbare Kinder sind. Aber Paulus, er bringt noch einen Zusatz, das ist wichtig hier. Gott kann dir jede Gnade geben. Gott kann dich zu jedem Werk fähig machen. Er sagt es hier, Gott aber vermag jede Gnade euch gegenüber überströmen zu lassen, dass ihr in allem, alle Zeit Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werk. Wir haben das als Familie immer wieder erlebt. Es gab Situationen, wo wir eine Geldnot hatten und wir haben nie anderen Menschen was davon gesagt. Wir haben es nur im Gebet getragen. Und da gab es wirklich Situationen, die sehr schwierig waren und wir nicht wussten, wie wir sie lösen könnten. Ich erinnere mich an diesen einen Abend, ich kam zu einer Besprechung und Victor gab mir einen Umschlag und ich wusste nicht, was drin ist. Er hat nur gesagt, ist von jemand aus der Gemeinde. Ich habe nie einen Namen erfahren und dann kam ich nach Hause und dort waren dann 750 Euro drin, fast genau die Summe, die noch gefehlt hatte, um diese eine Rechnung bezahlen zu müssen, die notwendig war. Wir haben immer wieder uns dazu entschieden, Rücklagen irgendwo aufzugeben und sie in Gottes Reich hineinfließen zu lassen. Aber Gott hat diese Gnade in unserem Leben auch überströmend gemacht, dass wir alle Zeit Genüge hatten. Aber gelernt haben wir das in der Gemeinde. Es war nicht so, dass wir diese Einstellung irgendwie hatten, das von uns aus getan haben, sondern wir haben das hier in der Gemeinde gelernt, wie Geschwister mit uns umgegangen sind. Dass Gott durch die Gemeinde versorgt. Gott kann jede Gnade überströmen lassen, wenn wir bereit sind, gerne zu geben. Worauf appelliert Paulus? Nicht an die Menge des Geldes, die wir geben, sondern an unser Herz. Und die Frage, die wir uns dabei stellen sollen, ist nicht, gebe ich genug, dass Gott zufrieden mit mir ist, sondern vielmehr, was ist in meinem Herzen drin, das ich gebe? Es ist mir ein Anliegen, andere Geschwister zu unterstützen, denen es nicht gut geht, die es brauchen. Es ist mir ein Anliegen, einen Teil des Geldes abzugeben. Was für ein Herz steht hinter dem, der spendet? Jesus selbst, der verurteilt die Pharisäer dafür, worauf sie ihren Wert legen beim Spenden. Sie wollen gesehen werden. Sie wollen, dass die Menschen wissen, dass sie spenden. Und Jesus sagt es ganz klar, deine rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Und dieses Prinzip möchte ich an zwei Personen verdeutlichen, wie wichtig es ist, hinter dem Spender das Herz zu sehen, hinter dem, was du gibst, dein Herz zu sehen. Die erste Person, die ich kurz erwähnen möchte, ist Zachäus. Zachäus selbst, er ist ein reicher Zöllner, gehasst von Menschen, und Jesus sieht ihn und Jesus kommt zu ihm, um bei ihm zu essen, und die Menschen regen sich darüber auf. Warum geht Jesus zu solchen Menschen? Und in diesem Gespräch, in diesem Besuch von Jesus, kommt Zachäus zum Glauben und hat diese Aussage. Zachäus aber trat hinzu und sprach zum Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Er sagt hier nicht, ich will denen, denen ich zu viel berechnet habe, ihren Anteil zurückgeben, sondern er sagt, ich gebe ihnen das Vierfache. Was hier so sichtbar wird, ist, seine Denkweise verändert sich. Das wird zuerst sichtbar daran, wie er mit seinem Besitz und seinem Geld umgeht. Zachäus, er kann nicht mehr so sein, wie er vorher war. Er muss sich verändern. Warum? Weil er ein anderes Herz hat. Deshalb geht er jetzt anders um mit seinem Geld. Früher hat er es den Menschen aus den Taschen gezogen, ihnen das Geld abgeknüpft, aber jetzt nicht mehr. Jetzt will er sie überhäufen mit all dem, was er hat. Er will die Hälfte von allem, was er hat, den Armen geben. Und er will es den Menschen geben, die es wirklich brauchen. Noch vor kurzem war es ihm egal, was mit den Armen ist. Noch vor kurzem war es ihm egal gewesen, und er hatte die Aufgabe, Menschen arm zu machen. Es geht hier nicht um die Menge, die Zachäus den Menschen gibt. Und wir wissen auch nicht, was die Hälfte von seinem Vermögen war. Es war auf jeden Fall viel. Aber was wir hier sehen ist, freudig verkündet er Jesus: Ich will mein ganzes Geld weggeben. Ich will es wieder gut machen. Ich will Menschen damit überhäufen, vor allem denen, denen ich Leid zugefügt habe. Jesus hat Zachäus nicht geboten, das zu tun. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Zachäus tat es von sich aus Liebe und aus Hingabe. Er wollte das freiwillig aus eigenem Herzen tun. Und Gott möchte, dass wir ihm diese Dinge geben, wenn wir ganz zu ihm gehören. Aber die zweite Person, der reiche Jüngling, genau das Gegenteil. Auch er will Rettung erfahren und er kommt zu Jesus mit der Frage und sagt: Was soll ich Gutes tun, um gerettet zu werden, Jesus? Er denkt gut von sich und denkt, er könnte etwas tun. Und Jesus fängt an mit den 10 Geboten, wie er es immer wieder tat. Und er sagt: Ja, ich habe das alles gehalten, ich habe das alles gemacht. Ich denke, dass ich es wirklich schaffe. Was muss ich noch tun? Und Jesus sagt zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf dein ganzes Habe und gib es den Armen, und du wirst deinen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Dieser eine reiche Jüngling hier, er meinte zwar erst, alles erfüllen zu können, aber er war nicht bereit, seine eigenen Sicherheiten aufzugeben, seinen Status aufzugeben, sich selbst aufzugeben, um Gott zu gehören. Er hat nicht wirklich die 10 Gebote gehalten. Er hält an seinem Götzen fest und liebt ihn viel zu sehr, als dass er Jesus nachfolgen könnte. Es ist nicht so, dass jeder Mensch alles verkaufen muss, um gerettet werden zu können. Und dann ist man gut genug für den Himmel, sondern Jesus zeigt dir auf, nein, du hast eben nicht die Gebote gehalten. Du hast neben Gott andere Götter. Und die sind dir mindestens genauso wichtig. Gott akzeptiert das nicht. Jesus überführt ihn mit dieser Aufforderung, alles zu verkaufen. Aber er reagiert nicht im Glauben an das Evangelium, sondern geht traurig weg. Jetzt wird hier an dieser Stelle das Herz von diesem reichen Jüngling offenbar, so wie er über Geld denkt und mit Geld umgeht. Er ist nicht bereit, dieses Opfer zu bringen und Gott alles zu geben. Er vertraut dem Geld mehr, als er Gott vertraut. Und ebenso oder ähnlich ist es auch in unserem Leben, dass wir in diesem Spannungsfeld leben zwischen Zachäus auf der einen Seite und zwischen dem reichen Jüngling auf der anderen Seite. An der Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir über Geld und Besitz und Reichtum denken, bewegen wir uns in diesem Spannungsfeld, dass wir entweder wie Zachäus unser ganzes Herz darauf richten, Gott damit zu ehren und ihm zu gefallen, oder traurig weggehen, weil wir es nicht können, weil wir es nicht wollen. Und wir können uns sicher hilfreiche Fragen stellen. Wie viel von dem, was Gott uns gibt, geben wir in sein Reich? Wenn wir an Jesus glauben, dann ist das, was wir haben, nicht unser. Wir sind nicht die Eigentümer, sondern wir sind nur Verwalter. Wie viel davon geben wir unserem König? Vielleicht hast du einen Dauerauftrag gemacht, dort, wo du hinspendest, und das Thema ist für dich gar nicht mehr präsent. Dann ist es hilfreich, immer wieder neu zu beten, damit Gott unterschiedliche Dinge dir aufs Herz legt, die du auch so unterstützen kannst. Hier und da vielleicht eine Bibelschule oder eine Mission oder vielleicht sogar Menschen in deinem eigenen Umfeld, von denen du weißt, dass sie schwere Zeiten haben. Vielleicht hast du in deinem Leben gar kein Geld mehr übrig zum Spenden. Dann kannst du dir überlegen, warum das so ist. Warum wir erst am Ende des Monats uns Gedanken machen, dass wir nichts mehr übrig hätten, es Gott zu geben. Die Frage, die wir uns stellen können, um unser Herz hinter dem Spenden zu sehen, ist: Habe ich Freude, wenn andere mit meinem Geld davonlaufen und gesegnet sind? Habe ich Freude, wenn ich von mir etwas abgeben kann und Gott dadurch seine Gnade an anderen erweist? Oder fällt es mir schwer? Habe ich Freude, wenn ich mein Geld weggeben kann in das Reich Gottes, oder fällt es mir schwer? Und schon hast du dein Herz in der Hand. In der Vorbereitung bin ich auf ein Vorbild gestoßen. Ein Mann, dessen Überzeugungen ich nicht immer geteilt habe, aber der mir zweifellos im Umgang mit Geld und im Umgang mit Gebet und auch der Schrift selbst ein großes Vorbild ist: John Wesley. Der englische Erweckungsprediger war im Umgang mit Geld ein besonderer Mann. Bereits in seiner Zeit des Studiums war er sehr sparsam mit seinem Geld. Er fing dann irgendwann an, sich nur noch von Brot und Wasser zu ernähren, damit mehr am Ende des Monats übrig bliebe. Und er begann seine erste Stelle dann mit einem Gehalt von 30 Pfund. Er brauchte etwa 28 Pfund zum Leben. Später verdiente er 40 Pfund, dann als Pfarrer irgendwann 60 Pfund. Und am Ende seines Lebens verdiente er 120 Pfund. Aber auch am Ende seines Lebens brauchte er immer noch 28 Pfund zum Leben. Seine Ausgaben veränderten sich nicht. Er verzichtete auf einen Hut, und das Bild hier vorne ist nur eine Ausnahme. Er trug auch oft keine Perücke, wie es eigentlich üblich war. Er kauft sich nur sehr selten Kleidung und reduziert seine Bedürfnisse auf das Notwendigste. Er druckt sogar seine eigenen Bücher selber, um zu sparen, und alles, was übrig bleibt, egal wie viel er mehr bekam, lässt er übrig, um es der Gemeinde zu geben. Und in einer Predigt 1744 in London sagt er Folgendes: Auch kann man tatsächlich nicht von jemandem sagen, er spare etwas, wenn er es nur anhäuft. Du kannst genauso gut dein Geld ins Meer werfen, wie in der Erde vergraben. Geld nicht gebrauchen, ist in Wirklichkeit es zu verschleudern. Wenn du in der Tat Freude mit dem ungerechten Mammon machen willst, dann gib alles, was du kannst. Der, der Himmel und Erde sein Eigen nennt und dich ins Dasein rief, setzt dich in diese Welt nicht als Eigentümer, sondern als Verwalter. Und er hat dir aufs Klarste und Bestimmteste gesagt, wie du es für ihn verwenden sollst. Und er hat verheißen, diesen leichten, geringfügigen Dienst mit einer ewigen und wichtigen Herrlichkeit zu belohnen. Ein Satz, den er immer wieder sagte, den er immer wieder in sein eigenes Tagebuch schrieb, wenn es um Geld ging, da sagte er: Verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst und gib so viel du kannst. Das war sein Motto. Er sparte viel und lebte sehr sparsam, aber nicht um sich etwas zur Seite zu legen, sondern um alles zu geben, was er kann, was er hat. Er hatte nie Rücklagen. Er hatte nie Rücklagen und er ist nicht der einzige Mann, der so lebte. Und so sind wir in diesem Spannungsfeld der Apostelgeschichte. Barnabas auf der einen Seite, ein wahrer Sohn des Trostes, wie er voller Hingabe lebte. Und auf der anderen Seite Ananias. Und dazwischen ein schmaler Grat, wenn es um Spenden geht. Aber Geld erhält einen Kanal, der direkt in unser Herz geht. Wir dürfen uns heute fragen, wo steht mein geistliches Herz vor Gott? Wie sehr denke ich darüber nach, dass Gott mir vielleicht Reichtum, vielleicht Besitz oder Geld, ein gutes Gehalt gegeben hat, wie ich sein Reich damit unterstützen kann. Nicht nur vielleicht die weit entfernten Missionare in Afrika oder sonst wo, vielleicht zeigt Gott mir mitten vor meiner Haustür Menschen, die wenig haben, Menschen, denen ich eine Freude machen kann. Wie sehr denken wir darüber nach, wie wir Gottes Reich mehr unterstützen können? Oder vielleicht denken wir viel mehr darüber nach, wie es mit dem Auto, dem Haus und dem Urlaub und so weiter ist. Gebe ich, weil es Sitte ist? Oder gebe ich, weil ich Jesus liebe? Paulus erinnert in Apostelgeschichte 28 daran: Ich habe euch allen gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und der Worte des Herrn Jesus gedenken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Die erste Gemeinde hat nicht das Geld gesammelt für Gebäude oder große Projekte, sondern es den Schwachen und den Armen zu geben und sie für sie zu sorgen. Hieran wird sichtbar, was wir tun und wofür wir einstehen. Es ist gut, wenn wir Dinge bekommen, Dinge empfangen, aber in unserer konsumgesteuerten Welt ist es doch viel schöner, wenn wir auch all das geben können, was wir haben. All das geben können, was Gott uns gibt. Barnabas, der hat uns das vorgelebt und ich selbst bin ihm weit, weit hinterher. Er wollte nicht in erster Linie empfangen und nehmen, sondern er wollte zuerst alles geben, was er hat. Es den Schwachen und den Armen zu geben, um die Möglichkeit zu schaffen, dass Gott das Reich segnet. Aber Ananias und Sapphira, sie wollten so tun, als würden sie Gott alles geben und sie taten es nicht. Sie belogen Gott und sie versuchten ihn. Sie wollten nicht die Ehre Gottes, sondern die eigene und ihr Herz war voll von Heuchelei, voll von Schauspielerei und in ihrem Herzen, ihr Herz war voll von Dingen, die außerhalb der Ehre Gottes sind. Möge Gott uns auch heute gnädig sein, wenn wir uns dieses Vorbild der ersten Gemeinde ansehen. Und nicht vielleicht dem 1:1 nachzufolgen, geht bitte nicht nach Hause und verkauft gleich euer Haus und sagt, der Älteste hat es gesagt, sondern dem Herzen der ersten Gemeinde nachzufolgen. Die Gemeinde, die Christen zu lieben und ihnen freigebig zu dienen, da wo Gott es uns aufs Herz legt, damit seine Gnade in unseren Reihen und in unseren Häusern regiere. Amen.